Eigentlich fehlt hier überhaupt nichts, ist alles da. Und da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Und das hat der Göttinger Literaturwissenschaftler Professor Heinrich Detering über sein Lieblingsbuch über die Bibel gesagt. Heinrich Detering ist auch Verfasser mehrerer Lyrikbände. Zuletzt erschien von ihm im Waldstein Verlag der Gedichtband Wundertiere. Was wir natürlich nicht verschweigen, Heinrich Detering ist auch Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Heute ist er bei uns zu Gast. Die Bibel sei eine Menschheitsbibliothek, das haben Sie auch gesagt. Wie haben Sie das gemeint?
Ja, zunächst ganz buchstäblich so, dass in der Bibel Stoffe, literarische Formen aufbewahrt sind, die eine jahrtausendelange Geschichte haben. Die Schriftgeschichte ist bei weitem nicht so lang wie die der mündlichen Überlieferung, die in dieses Werk eingegangen sind. Dann ist es ein Werk, das über Jahrhunderte hinweg entstanden ist, in das ganz unterschiedliche kulturelle Strömungen vom Nahen und Mittleren Osten, natürlich von Palästina, Nordafrika, Rom, Griechenland, unterschiedlichsten Phasen der jüdischen Geschichte eingeflossen sind. Ich kenne kein heiliges Buch der Weltreligionen, das rein literarisch solche Fülle von Ausdrucksformen bietet. Aber das geht ja auch bis in den religiösen Kernbereich dieses religiösen Buches hinein. Wer die Bibel ernsthaft gelesen hat und danach immer noch als Fundamentalist auftritt, hat die Bibel nicht ernsthaft gelesen. Denn die großen Menschheitsfragen, die großen Fragen nach Gott und der Welt werden in diesem heiligen Buch auf ganz unterschiedliche Weise beantwortet, nicht nur mit unterschiedlichen Versionen, sondern so, dass die Widersprüche geradezu aufeinander prallen. Wenn die Freunde Hiobs dem ungerecht, unfassbar Leidenden ihre Lösungsvorschläge, ihre theologischen und philosophischen Lösungen und Antworten anzubieten versuchen und Hiob ihnen nicht zustimmt, am Ende Gott selbst, der als eine Art Schiedsrichter erscheint, ihnen auch nicht zustimmt und sagt, sie haben nicht recht von mir geredet, dann vergisst man leicht, dass der Text, den diese Freunde sprechen, aus den benachbarten Büchern derselben Heiligen Schrift kommt, wo er als autoritativer Text steht. Wer sich an diese Texte halten will, muss ihre Widersprüche austragen, muss mit ihnen leben, muss in die Diskussion eintreten.
Wo Sie gerade Hiob sagten, da hatte ich immer meine Schwierigkeiten. Der liebe Gott zockt mit dem Teufel um eine Menschenseele. Hat der liebe Gott das denn nötig, da so als Spieler aufzutreten?
Die Geschichten von Gott in der Bibel, die Geschichten, in denen Gott selbst als Akteur erscheint, das ist ja keineswegs immer der Fall. Es geht immer um Gott, aber nicht immer ist Gott tatsächlich also wie eine handelnde Person in das Drama involviert, so wie in Hiob, sind in den Texten selbst immer markiert als menschliche Erzählungen von Gott. Man könnte beinahe sagen, dass Gott selbst so etwas ist wie die Mitte, um die herum alle Schriften in aller Unterschiedlichkeit der Bibel angeordnet sind, die selbst aber immer in der Mitte im Dunkeln bleibt. Unterschiedliche Lichtstrahlen werden auf sie gerichtet, unterschiedliche Lichtstrahlen gehen von ihr aus, von dieser Mitte. Aber ihre eigentliche Beschaffenheit bleibt für alle, die darüber schreiben, auch noch für den Apostel Paulus, der dogmatisch argumentiert, immer ein Mysterium. Das mögen die Fundamentalisten der unterschiedlichsten Schattierungen oft nicht gern hören, aber so steht es in der vielleicht gerade darum Heiligen Schrift.
Also alles andere als eindimensional, nicht? Auch in den anderen Geschichten, Jakob und Esau, der Lügner wird belohnt, ja. Auch da stutzt man zunächst. Bis hin zu Jesus am Kreuz, der zweifelt, der für kurze Augenblicke ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also
damit allerdings auch einen der dramatischsten Psalmen zitiert, denn dieser 22. Psalm selber ist ja ein großes, gewaltiges Monodrama, an dessen Ende eine unbegreiflich eintretende Erlösung und Befreiung eintritt. Ein vollkommenes Umkippen der Verhältnisse, die mit der Eingangsfrage, mein Gott, warum hast du mich verlassen, beschrieben worden waren. Selbst in dieser Kernszene der Heilsgeschichte, dem Schrei Jesu am Kreuz, kommt man aus der Dramatik der unterschiedlichen Erzählungen, Überlieferungen und Stimmen nicht heraus.
Also so könnten wir noch länger über die Bibel schwärmen. Herr Professor Detering, Sie sind jetzt nicht katholisch aufgewachsen.
Ich bin konvertiert. Ich sage, wenn ich danach gefragt werde, und das werde ich erstaunlich oft, ich bin ein Konvertit ohne Eifer, glaube ich. Das heißt, ich habe lange schon, seit ich angefangen habe, religiös zu denken, zu leben, zu beten, eine große Zuneigung zur katholischen Kirche gehabt, ohne ihre Schwierigkeiten und, wie soll ich sagen, die Hinkefüße zu übersehen. Aber es hat mir immer eingeleuchtet, dass eine Kirche existiert, die sich mit ihrer Selbstbezeichnung katholisch als weltumspannend auffasst, damit aber auch der Vielstimmigkeit der Kulturen, der Menschheitsepochen, der verschiedenen Traditionen bewusst und souverän großen Raum einräumt. Das hat mir ebenso zugesagt wie dieses Bewusstsein, das im Katholizismus vielleicht stärker überlebt hat als in anderen christlichen Denominationen, für das Eigenrecht und den Eigenwert einer, sagen wir, mythologischen Sprache, das Reden in religiösen Bildern, in Gleichnissen, in poetischen Texten, das neben der rational organisierten Dogmatik besteht, immer in einem produktiven Spannungsverhältnis für beide Seiten. Das hat in den katholischen Überlieferungen besonders reichen Raum. Auch das hat mich immer angezogen. Aber im Übrigen, ich habe lutherische Theologie studiert, bin ich sozusagen in wachsenden Ringen Katholik geworden und bin doch auch immer noch der Lutheraner, der ich mal war, und habe immer noch eine große Sympathie für andere religiöse Erscheinungsformen, mit denen ich mich ja auch im Laufe meines Lebens wissenschaftlich beschäftigt habe, sagen wir den Buddhismus oder den Daoismus.
Und das sperrige Eucharistieverständnis der katholischen Kirche, die Eucharistie ja nimmt als Leib Christi und nicht realsymbolisch sieht, wie die evangelische Kirche oder große Teile der evangelischen Kirche.
Ja, hat mir immer viel mehr eingeleuchtet. Also für mich ist die Eucharistie, die heilige Messe eigentlich, wenn ich ganz schnell antworten soll auf die Frage, warum bist du katholisch geworden, die kürzeste Antwort, weil die katholische Kirche die heilige Messe ist. Das heißt, weil es die Messe ist und weil sie heilig ist. Dass im Zentrum der religiösen Praktiken ein Mysterium steht, das als Mysterium gefeiert wird und nicht mehr übersetzt werden muss in eine andere begriffliche Sprache oder in eine Erklärung oder so etwas, dass eine in mancher Hinsicht ja auch archaische Opferhandlung, in der Gott selbst sich opfert, damit ein Ende aller anderen Opfer, aller Menschenopfer sei, dass das als göttliches Geschehen wieder und wieder in jeder Messfeier vergegenwärtigt wird. Man kann ja nicht sagen wiederholt, sondern vergegenwärtigt wird. Das hat mir immer eigentlich am meisten eingeleuchtet von allem typisch katholischen.
Obwohl das immer am schwersten vermittelbar ist. So eine blasse Oblate und so ein bisschen mittelmäßiger Rotwein sollen dann plötzlich nach dem großen Hokuspokus, sollen das der Leib Christi und das Blut Christi sein.
Aber genau diese Geste scheint mir ist die Urgeste des Religiösen. Wir zeigen auf einen banalen Kieselstein am Wegrand, hätte der naturreligiöse Goethe vielleicht gesagt, und sagen, die Allnatur, wenn du sie anschauen willst, ist in diesem Kieselstein. Und wenn du sie in diesem Kieselstein nicht siehst und begreifst, dann wirst du gar nicht wissen, was ein Wort wie Allnatur überhaupt bedeuten soll. Genauso verhält es sich mit der eben gerade in ihrer Nichtigkeit, Demütigkeit, blassen Oblate im Verhältnis zum Schöpfer und Herrn der Welt.
Sie sind Literaturwissenschaftler, es gibt sogar Lyriker, die daraus ihr poetologisches Konzept ableiten. Neulich saß hier Jan Wagner, der sagte, wenn ich vielleicht einen Kieselstein habe und ein gutes Gedicht schreibe und in diesem Gedicht aus dem Kieselstein eine Taube mache, dann wird der Kieselstein zur Taube.
Ja, ich bin ja auch Lyriker, ich habe eine Reihe von Gedichtbänden veröffentlicht, in denen es auch um diese Themen geht. Ich war ein Jahr lang zusammen mit Jan Wagner, Stipendiat der Siemens-Stiftung in München. Wir wohnten im selben Haus, schrieben im selben Haus und haben uns über diese Dinge sehr häufig unterhalten. Und ich glaube, wir sind da, auch wenn Jan alles andere als ein, sagen wir, gläubiger Katholik ist, doch erstaunlich nah aneinander, wie wir beide fanden. Wir stehen sozusagen Rücken an Rücken, aber die Rücken berühren sich. Jan schaut auf die Dinge der belebten Welt, die alltäglichen Gebrauchsgegenstände, die kleinen Blumentiere, den Giersch im Garten. Meine Gedichte fragen manchmal stärker und expliziter nach theologischen Fragen, gehen mit biblischen Gestalten um oder so etwas. Aber sie sind in der Art, die Welt zu erleben, sich in der Welt zu positionieren, doch erstaunlich nah verwandt.
Für mich stellt sich dann die Frage, wenn es einem guten Gedicht gelingt, aus einem Stein eine Taube zu machen, was ist, wenn das Gedicht zu Ende ist? Wird der Stein wieder ein Stein oder bleibt er eine Taube?
Es gibt, das wäre vielleicht meine Antwort, den noch berühmteren Gegen-Satz von Viktor Shklovsky, dem großen russischen Kulturtheoretiker und Schriftsteller Anfang des 20. Jahrhunderts, der gesagt hat, Aufgabe der Poesie sei es, den Stein wieder steinern zu machen. Also noch aufregender als einen Stein in eine Taube zu verwandeln mit der Poesie, wäre es, uns mit der Poesie wieder erlebbar zu machen, was es eigentlich heißt, dass ein Stein ist. Also ein Ding, das wir nicht einfach sehen und wiedererkennen, sondern dessen Steinsein wir spüren, als etwas Geheimnisvolles, Schönes, Lebensvolles erleben können, den Stein zu erleben. Das ist etwas, wozu die Poesie imstande ist, was vielleicht ihre wichtigste Aufgabe ist.
Und auch die Bedeutung und Macht und Wirkmacht der Sprache eben auch zeigt. Das, was wir eigentlich im Alltag auch immer erleben. Wir können mit Sprache Wirklichkeit verändern.
Ja, genau. Nur eben leben. Wir leben ja immer in Sprache. Wir träumen, wir denken, wir fühlen in Sprache, ob wir das wollen oder nicht. Wir sind sprachgebundene, sprachgefesselte Wesen. Der Unterschied ist, dass die poetische Sprache das, was wir automatisch so immer nur reproduzieren, was wir als Schemata, als eine Klischeekette eigentlich den lieben langen Tag reproduzieren, zu unterbrechen und durch überraschende Sprachverwendungen, von denen die Möglichkeiten des Gedichtes besonders schöne sind, neu verstehbar, neu hörbar, neu sprechbar zu machen.
Und ist es nicht auch was ganz Unschuldiges, was in der Eucharistie passiert, das eins zu eins zu sehen, wie Kinder es tun?
Ja, nun heißt Transsubstantiation ja nicht, dass die Oblate aufhört, Oblate zu sein, sondern sie ist Oblate und indem sie Oblate ist, ist sie zugleich der Leib Christi. Das ist etwas anderes, als die banalen, einfachen Gegenstände unseres täglichen Gebrauchs einfach zu überspringen. Eine Poesie, die Gegenstände, die konkreten sinnlichen Gegenstände, um die es geht, oder die Menschen, um die es geht, nur übersprenge, um in symbolisch höhere Bedeutungen oder in den tiefen Tiefsinn zu geraten, würde Verrat begehen. Es geht gerade darum, die Dinge, die Menschen, die Wesen, um die es geht, in ihrem So-Sein ernst zu nehmen und festzuhalten.
Das ist ja gerade das Kunststück zu sagen, ja, es ist eine Oblate, ja, es ist der Leib Christi.
Ja.
Und das nicht als Widerspruch zu sehen.
Ja, und das muss man gar nicht als Kunststück betrachten, glaube ich, sondern das stellt sich am einfachsten ein, wenn man sich diesem Geschehen überlässt. Es gibt vielleicht unterschiedliche Begabungen, so wie man musikalisch oder unmusikalisch sein kann, hat Max Weber gesagt, kann man vielleicht religiös unmusikalisch sein.
Aber das machen die Kinder. Die haben gar keine Probleme, den Nikolaus, als Mysterium zu sehen und zugleich zu wissen, das ist der Onkel oder der Vater von nebenan. Das ist für sie beides gleichzeitig denkbar.
Wir haben ja solche Denkfiguren einer Einheit im Doppelten in der ganzen Kulturgeschichte, nicht nur Westeuropas, aber auch dort. Die beiden Körper des Königs, die zugleich eben der Körper des Königs von Frankreich sind und der Körper des jeweiligen Inhabers dieses Amtes. Das ist etwas, das allen einleuchtet. Es gibt immer nur einen Papst, einen Dalai Lama, einen Oberhaupt irgendeiner Gruppe oder einen Repräsentanten und zugleich sind es wechselnde Figuren, wechselnde Menschen, die diese Rolle ausfüllen. Eins und doppelt zu sein, das ist etwas, mit dem wir alle eigentlich ständig umgehen.
Auch das Spannende am Ämterverständnis der katholischen Kirche. Da könnten wir jetzt noch lange drüber reden. Früher, da gab es ja ausgewiesene katholische Schriftsteller, Werner Bergengrün zum Beispiel, auch Reinhold Schneider. Die gibt es heute nicht mehr, oder?
Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich mal gegeben hat. Es gab in einer bestimmten Phase der, sagen wir, 1900 vielleicht 20er Jahre, da kulminierte es in Deutschland so etwas wie ein Abglanz des Renouveau Catholique in Frankreich, wo tatsächlich mit Leuten wie Claudel oder Bernanos Schriftsteller auftraten, die prononciert als katholische Schriftsteller sich verstanden in einer Auseinandersetzung mit anderen Strömungen der Moderne. Das hat sich ein bisschen auf die deutsche Literatur ausgewirkt. Vielleicht war Heinrich Böll der Letzte, der in dieser Tradition gestanden und sich verstanden hat. Aber ich würde mich auch als Autor, wie auch als Wissenschaftler, reduziert fühlen, wenn man sagen würde, das ist der katholische Literaturwissenschaftler oder der katholische Lyriker, sondern man lebt in einer bestimmten Denomination der Religion, aber man schreibt, man arbeitet und denkt in derselben Menschenwelt, in der alle denken und leben und empfängt nicht Diktate von irgendeiner Institution.
Also da würde sich jeder Schriftsteller auch sehr wehren, wenn man ihn als katholischer Schriftsteller bezeichnen würde.
Aber es gibt viele Schriftsteller, die katholisch gewesen sind. Ich habe ein schönes, langes, auch gedruckt nachzulesendes Gespräch mit Günter Grass geführt in seinen letzten Lebensmonaten, wie sich dann herausstellte, in dem es auch um diese Frage ging. Und Grass, lachend, aber auch ernsthaft, sagte, er habe den Glauben an Gott, den religiösen Glauben überhaupt, schon seit der Kindheit verloren, habe aber nicht aufgehört, ein katholischer Schriftsteller zu sein, im Sinne nämlich einer Prägung durch sehr spezifische katholische Traditionen bis hin in die Ausdrucksweise, in die Sprachbilder, in die Freude an liturgischen Formen und dergleichen.
Kann man denn überhaupt in Literatur etwas als katholisch identifizieren?
Ich würde zögern, es als katholisch zu identifizieren und würde lieber etwas vorsichtiger sagen, als Spur der Herkunft aus einer katholisch geprägten Kultur, einem katholisch geprägten Denken oder Empfinden. Ja, das schon.
Das wird aber immer schwieriger. Neulich sagte mir eine junge Autorin, naja, wenn ich von Ache Noah rede oder Ähnliches sage, dann wissen die jungen Leute gar nicht mehr, was gemeint ist. Das Glaubenswissen verdunstet immer mehr. Ich kann diese Bilder gar nicht mehr benutzen.
Ja, aber wir sind das ja gewöhnt, wenn wir literarische Texte aus weiter Entfernung lesen, sagen wir, die zeitweise ja auch immer wieder dank Hermann Hesse oder anderen Autoren beliebten indischen Epen oder die chinesischen Gedichte, deren Entstehung Jahrhunderte zurückliegt, auch die beziehen sich auf mythische, religiöse Traditionen und Sprechweisen, die durchschnittlichen deutschen Lesern völlig unvertraut sind. Und gleichwohl empfinden wir beim Lesen dieser Texte etwas vom Glanz dieser hinter den Texten liegenden, sie umgebenden Kultur, von dem wir schon etwas verstehen. Und vielleicht gelingt es den Texten, uns so neugierig zu machen, dass wir diesen Spuren nachgehen möchten.
Ist ja auch spannend. Ich begegne oft jungen Schriftstellern auch aus dem Osten Deutschlands, die mit katholischer Kirche gar nichts am Hut haben. Und wenn ich denen von den Mysterien hier im Schatten des Doms der katholischen Kirche erzähle, dann reagieren die oft staunend, sehr interessiert. Denn auch in ihrer Literatur findet sich natürlich dieses existenzielle Suchen nach dem Mysterium, oder?
Es fällt mir schwer, mir eine Literatur vorzustellen, die in keinem, wirklich in gar keinem Sinne religiös sei. Womit ich eben gar nicht meine bekenntnishaft oder auch nicht reduzierbar auf Religion. Ich sage diesen Satz ohne jeden triumphalistischen Unterton, sondern eher mit ethnologischer Aufmerksamkeit. Insofern nämlich, als jeder literarische Text und sei noch so klein oder beiläufig, immer eine erzählte oder lyrisch evozierte Welt voraussetzt, die irgendwie organisiert sein muss, die eine Ordnung hat, in der es etwas wie einen erkennbaren oder verborgenen Sinn gibt. Der genealogische Ursprung aller Literatur aus Mythen, aus Gebeten, aus Kulttheater, aus liturgischen Prozeduren, der prägt sich nicht nur als genealogisches Merkmal auf, wenn man sagen kann, die bestimmte Formen des Gedichts kommen eigentlich aus magischen oder liturgischen Verwendungsweisen der Sprache heraus, sondern der zeigt auch eine Wesensverwandtschaft der säkularsten, profansten Poesie mit mythischen, magischen Zauberformeln, Gebeten, Sagen, Legenden oder so etwas. Und das ist ganz schön so.
Abschließende Frage noch, wie können denn Dichtung und Kirche voneinander profitieren? Kann es da eine Beziehung geben? Wie könnte die aussehen?
Kommen wir auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Die Kirche, jede Kirche, ist entstanden aus einem poetischen Buch heraus. Die Kirche ist nicht nur Tochter einer langen Reihe von Glaubensbekenntnissen, sondern auch einer langen Reihe von Dichtungen. Die Bibel ist nicht ausschließlich Dichtung, aber sie ist voll davon. Die Kirchengeschichte ist voll von Texten poetischer Natur. Die heilige Messe ist selbst Sakraltheater in einem denkbar sakralen Sinne, aber eben auch Theater. Wer in der Kirche bewusst lebt, lebt schon in einer poetisch organisierten Welt.
Vielen Dank, Professor Heinrich Detering. Der Göttinger Literaturwissenschaftler wird übrigens auch dabei sein, wenn die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken Anfang kommenden Jahres in die Abtei Michaelsberg in Siegburg einladen, um über Dichtung und Kirche zu diskutieren. Vielen Dank.
Danke Ihnen.